fahren doch mal gnädig und fahrt nicht immer nach Venedig, nach der Riviera und der Schweiz.
Hallo liebe ZuhörerInnen, liebe PyrmonterInnen, herzlich willkommen beim ersten Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht, Pyrmont persönlich, heute mit der zweiten Staffel nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Sommerferien. Ich meine, das Wetter, das war ja wirklich wie an der Südsee, wenn man den Urlaub hier in Bad Pyrmont verbracht hat oder hier wohnt unter den Palmen. Meine Güte, das ist, ja, man braucht nicht nach Italien fahren, zumal da war es auch viel zu warm. Dieses Jahr, jetzt wieder der Start des ersten Bad Pyrmonter Podcasts mit der ersten Episode der zweiten Staffel und natürlich wieder mit einem, ja, mit einer Pyrmonterin diesmal. Sie hat einen Nachnamen als Marke, zumindest hier in Bad Pyrmont kann man so sagen, es ist nicht hip, sondern es ist Buchinger. Sie hat studiert in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität, war Oberärztin in Aachen, heute Chefärztin in der gleichnamigen Klinik hier in Bad Pyrmont. Sie ist Mutter von zwei Kindern und ich weiß nicht, darf man das erzählen?
Ich glaube schon.
Bald ist es nicht mehr zwei, sagen wir es mal so. Ja, Verena Buchinger-Kähler, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, vielen Dank für diese wundervolle Einleitung. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Und Verena, sag mal ehrlich, war dein Weg schon bei der Geburt klar?
Ah, wenn das so gewesen wäre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Privileg, mich dafür entscheiden zu können.
Okay.
Eigentlich war tatsächlich mein Bruder, ich habe einen 10 Jahre älteren Bruder, dafür in Anführungszeichen vorgesehen, die Klinik weiterzuführen. Also er hat auch Medizin studiert, aber es wurde ziemlich schnell klar, dass ihm das eigentlich gar nicht in seinem Herzen liegt. Mhm. Und mittlerweile macht er das, was absolut, also auch schon damals vorhersagbar war. Er ist IT-Fachmann, er ist IT-Spezialist, lebt in Berlin, liebt das, was er tut. Mhm. Und bei mir war es von Anfang an so, dass ich tatsächlich das unglaublich spannend fand. Also ich bin in der Klinik quasi mit groß geworden. Ich habe wirklich alles von der Pike auf gesehen. Meine Eltern waren auch recht strikt. Es gab kein Taschengeld, es wurde dafür gearbeitet.
Oh, ja.
Und das ging auch schon wirklich klein los. Also ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Plattenweg von Unkraut oder eher gesagt von unerwünschtem Gras befreit habe. Und so weiter und so fort. Also wirklich, ich habe alles von später dann wirklich auch als 450-Euro-Kraft in der Küche sehr lange, das habe ich echt geliebt, Speisesalz-Service, Stationshilfe in der Reinigung etc. Das fand ich alles wunderbar und ich mochte einfach unglaublich gerne diese Freundlichkeit, diese Herzlichkeit, mhm, die da eben auch von den Kollegen immer ausging. Also das muss ich wirklich sagen, das habe ich einfach so aufgesogen, fand es toll. Ich fand aber auch genauso toll, etwas Haptisches zu machen.
Ja.
Ja. Und da kommt dann der Werdegang in die plastische Chirurgie sozusagen ins Spiel. Also ich habe Kunst-LK hier besucht mit dem fantastischen Herrn Radatz,
damals
in Bad Pyrmont, ja. genau. Und wie gesagt, also Skulpturen machen etc., mit den Händen zu arbeiten, das war einfach mein Ding. Und dann Medizinstudium, also es war mir klar, meinen Eltern war das gar nicht klar, aber mir war klar, dass ich Medizin studieren will. Also das war für mich nur die Frage, das ging so ab dem 12. Lebensjahr los, wird's Medizin oder Psychologie?
Okay.
Und dann, wie gesagt, habe ich mich für die Medizin entschieden, weil ich da einfach so diese breite Facette sah. Und ja, ich habe da richtig für gekämpft. Also ich mochte das Studium. Ich war eine verdammt gute Studentin, weil ich es einfach total gerne gemacht habe. Ja, ich fand es super, mich in etwas reinzufuchsen oder lange am Präpariertisch zu stehen und all diese Dinge. Ich fand es einfach toll. Also ich habe wirklich die Zeit total genossen. Ich würde nie was anderes studieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, okay.
Also das, was ein bisschen in der Zeit zu kurz geworden ist, ist meine zweite Leidenschaft, der Sport. Also wenn es nicht Medizin geworden wäre, dann hätte ich, glaube ich, irgendwas Professionelles mit Sport gemacht. Aber wie gesagt, also du merkst es auch, die Begeisterung.
Da ist eine Leidenschaft,
da
ganz
ist eine
klar,
Leidenschaft
ja.
da. Ne? Und die muss auch da sein, weil es ja durchaus ein harter Werdegang ist. Ne?
Also ich habe ja gehört, dass ich habe auch ein paar Freunde, die Medizin gerade noch studieren oder gerade mit dem Assistenzarzt dran sind. Und ich habe gehört, so, das Studium als solches ist eigentlich noch leicht, bis dann die Assistenzarztzeit kommt, beziehungsweise auch die Facharztzeit. Wie war das denn da bei dir? Wo hast du überhaupt den Assistenzarzt gemacht?
Also ich bin dann nach Aachen. Das war auch für mich so eine Entscheidung, die inspiriert tatsächlich von einem Gast aus der Klinik kam. Okay. Der sagte, also Frau Buchinger, Sie haben nur zwei Entscheidungen. Entweder Sie gehen in die Uniklinik oder Sie machen irgendetwas neben der Uniklinik, weil dann kommen Sie nicht so leicht wieder in die Uniklinik. Und gerade plastische Chirurgie ist ja extrem umkämpft. Ja. Das muss man einfach so sagen. Jeder Chef hat, glaube ich, pro Tag 3 Bewerbungen auf dem Tisch, so ungefähr.
Ah, okay, Wahnsinn.
Ja. Und da habe ich mich dann an Unikliniken, also ausschließlich in Deutschland, beworben. Mhm. Und war dann auch eingeladen, habe dann hospitiert in München und habe dann in Aachen hospitiert. Und ich fand das Kollegiale, das Team in Aachen so viel stärker. Also das hat mich einfach total angesprochen. Und dann blieb ich da und ich habe mich da so festgebissen, wie es so meine Natur ist. Und habe dann wirklich, also man muss sagen, 7 Uhr morgens ist Visite auf der Station und um 7 Uhr abends ist dann die Chefvisite. Und
langer Arbeitstag.
Langer Arbeitstag, es werden keine Überstunden aufgeschrieben, das ist absolut obsolet, ja, also zumindest bei dem, unter dem ich quasi gelernt habe.
Ja, aber auch viel in Deutschland, glaube ich, ne, also es ist, glaube ich, so ein deutscher Trend, dass die Ärzte da so mehr so unter der Hand die Stunden machen. Ich glaube, in Wien ist das weniger der Fall. Ja. Also in Österreich generell, da habe ich auch Freunde, die studieren. Und das ist immer dann bei der Berufswahl schon so ein Argument.
Wir werden müde, Knochen munter. Und auch der Blutdruck fährt hinunter. Vergessen ist das Magenweh.
Genau.
Aber darum geht es ja heute gar nicht, sondern es geht sich um die Leidenschaft, die du mit in die Buchinger Klinik gebracht hast.
Genau.
Und dann hast du wahrscheinlich auch deinen Facharzt gemacht, nehme ich an.
Genau, genau.
In
dann
der plastischen Rekonstruktive? Oder?
Genau, plastisch-rekonstruktiv. Also wir haben wirklich von Amputationen, die zu replantieren, über schwer verbrannte Kinder, Erwachsene. Also eigentlich war alles da, Tumorrekonstruktion, aber auch Ästhetik. Und wir haben alles gemacht und dann war das aber immer stärker, dieses Nahrücken. Ganz klar, mein Bruder hatte schon vorher aufgehört, Medizin zu studieren und meine Eltern haben mich und damit auch meinen Mann natürlich ganz klar vor die Wahl gestellt. Also wollt ihr das machen, ja? Oder wie sieht eure Perspektive aus? Und wir hatten sehr entspannte Perspektiven, muss man einfach so sagen. Aber wir wollten dieses Familienunternehmen, dieses Gefühl einfach etwas, was fast 100 Jahre existierte, weiterzuführen in die nächste Generation. Eine Möglichkeit, etwas aufzubauen, weiterzuentwickeln, was auch Generationen nach uns zur Verfügung stehen kann, wenn der Wunsch da ist.
Zumal du ja eine schöne Kindheit dort hattest und mit Sicherheit
ganz
deinen Kindern genau das auch ermöglichen möchtest.
Ganz genau. Ja. Ich habe wirklich einfach gute Erinnerungen. Und das ist so ein besonderer Ort. Ja, also Bad Pyrmont und Buchinger, das gehört einfach zusammen. Und dieser Wald alleine schon im Hintergrund, ja, der ist einfach magisch. Und wir haben uns wirklich in die Augen geguckt und haben gesagt, das machen wir. Ja?
Cool.
Und somit alles Sack und Pack, nein, also geplant, leider durch die Erkrankung meiner Mutter ist das alles zeitlich natürlich nach vorne gerückt, aber geplant sind wir hier hingezogen und das war schon eine total spannende Zeit, wenn man aus der Hochleistungsmedizin kommt, wo wirklich getaktet wird in Minuten so ungefähr und es dauernd um Leben und Tod geht und auf einmal ist man hier und kann sich um den Parasympathikus, um Prävention, um Regeneration, um Achtsamkeit kümmern, ja, mit sich, mit seinen körperlichen Bedürfnissen und dem, was du eigentlich in deinem Innersten gerne machen möchtest. Das ist so spannend, ja.
Das glaube ich. Also auch ein riesen Perspektivenwechsel wahrscheinlich,
völlig,
ne?
Völlig, völlig. Und ich bereue nichts. Ich würde nie etwas anderes machen wollen. Das ist wirklich, dass ich die Chance habe, das weiterführen zu dürfen, das nehme ich zu 100% an, ja. Und ich hoffe wirklich auch, dass es genauso weitergehen wird. Die ersten 5 Jahre waren um Gottes Willen so spannend. Ja, jetzt noch Pandemie und noch ein Krieg hier und dies.
Riesenherausforderungen.
Es sind Riesen, um Gottes Willen, und das möchten wir auch nicht schönreden, aber Riesenherausforderungen. Und das ist aber auch so viel Potenzial, wo man einfach auch wirklich sagt, die Menschen erinnern sich, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben, und dass Gesundheit nichts Selbstverständliches ist, sondern dass man sich aktiv drum kümmern muss.
Ja. Und das Ganze macht man hier natürlich in Bad Pyrmont ganz gerne, im ganzen Ort natürlich.
Absolut.
Vergesst doch eure Alltagssorgen, hier freut man sich an jedem Morgen auf Frühsport und Holunder-Tee.
Wir haben jetzt schon eine riesen Einleitung, eine super interessante Einleitung gehabt. Jetzt möchten wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen mit den Kaffee- oder Tee-Fragen. Ja, Apfelkuchen oder Blaubeermuffins?
Keines von beiden, weil ich glutenintolerant bin.
Okay, jetzt nehmen wir glutenfreies Mehl. Was wäre es dann?
Dann wäre es definitiv der Apfelkuchen.
Okay. Bergkurpark oder Kurpark?
Bergkurpark.
Mehr Wald wahrscheinlich, ne?
Absolut.
Düsseldorf oder Aachen?
Düsseldorf.
Och. Wahrscheinlich da die Partyzeit auch ein bisschen gehabt, so während der Studentenzeit, ja.
Geniale Zeit.
Heilfasten oder intermittierendes Fasten?
Intermittierendes Fasten meinst du?
Ja,
Entschuldigung. Imitierendes.
Falsch ausgesprochen.
Also ganz klar Heilfasten.
Alles klar. Gehen wir später noch drauf ein. Wandern in den Bergen oder Wellness-Trip? Ebenfalls in die Berge. Also was wäre jetzt eher deins, da richtig wandern zu gehen oder eher so entspannt, Wellnessurlaub, auf die Berge gucken und ja?
Ich würde es gerne kombinieren.
Okay.
Ich würde gerne so ein paar Tage auch am Pool liegen und den Rest rauf und runter kraxeln.
Gute Kombination, kann ich nur empfehlen, habe ich auch gerade gemacht. Abends war schön Wellness angesagt, tagsüber wandern.
Ja.
Naja, die Frage ist jetzt fast schon überflüssig nach der Einleitung. Emmerwiesen oder Pyrmonter Forst?
Pyrmonter Forst, auf jeden Fall.
Mediterrane oder deutsche Küche?
Mediterran.
Wolfgang oder Helenenquelle?
Ich glaube, die Helene.
Die Helene ist es. Lieblingsort in Bad Pyrmont?
Tja, eigentlich der Wald.
Habe ich mir fast gedacht. Welcher Ort im Wald?
Was ich total toll finde, ist, wenn du die Serpentinen hochwanderst zum Spelunkenturm und dort oben dieses Plateau, das fasziniert mich. Das finde ich so schön.
Da, wo die Bänke stehen.
Genau, da einfach, auch wenn du dann so über den Kamm vom Spelunkenturm aus rechts gesehen gehst und dann nochmal rüber ins Schellental gucken kannst und so, ich finde es wunderschön.
Ja. Also mein Lieblingsweg ist ja, wenn du von dem Schellenturm zum Spelunkenturm rüber bist.
Ja, ne? Grandios.
Klasse. Ja, jetzt geht es um die Buchinger Klinik. Wie ist eigentlich die Klinik damals entstanden?
Ja, also um kurz auszuholen, mein Urgroßvater ist ja der Gründer. Und bevor sie nach Pyrmont kam, war das erste Kurheim in Witzenhausen an der Werra. Und mein Urgroßvater war ja Marinearzt, totaler Schulmediziner und merkte aber selber, dass das irgendwie einfach gar nicht mehr in seine Dimension so passte, dass diese Gelage an Bord etc., der massive Fleischkonsum, zu wenig Bewegung. Und er stellte sich lang die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben, weil irgendwie ist es das nicht. Und er erkrankte dann an einer septischen Mandelentzündung, die ihm beinahe das Leben gekostet hat. Zurückblieb ein dicker Leberschaden, aber auch ein Gelenkrheuma. Und er hat sich damit selbst therapiert.
Okay.
Er ist also jemand, hat alles an Schulmedizin durchgemacht, es half nicht weiter. Dann kam ein Freund und sagte, Mensch, warum fastest du denn nicht? Und dann hat er seine erste Fastenkur gemacht. Und am 19. Fastentag hat er so eine extreme Fastenkrise gehabt, zwar damals noch Wasserfasten, Wasser- und Teefasten, dass er fast dachte, er wird den nächsten Tag nicht überleben, hat wirklich Blut und Wasser geschwitzt, hat solche massiven Krämpfe und Schmerzen gehabt, ist ins Bett gegangen und am nächsten Morgen konnte er sich bewegen wie ein junger Kadett, wie er das immer schreibt in seinem Buch. Also das war so ein Wahnsinns lebensverändernder Moment, dass er fortan einfach sein Leben unter die Erforschung und beziehungsweise einfach auch das Fasten an sich gestellt hat. Und er hat allen Mut in die Waagschale geworfen und hat sein erstes Kurheim 1920 errichtet. Und damals haben sich die politischen Stimmungen einfach so verändert, dass also die NSDAP etc., es war diese komplette Zeit, ihm dort das Leben schwer machte, denn er war eigentlich nur sich und dem lieben Gott Rechenschaft schuldig und er hat behandelt, wen er behandeln wollte.
Mhm, okay.
Und so ist er dann nach Bad Pyrmont gekommen,
okay,
ja, weil die ihn im Prinzip rausgeworfen haben.
Ja, gut, es war natürlich in der NSDAP, wenn man jeden behandelt, ist halt eine schwierige Zeit gewesen. Ja.
Und er ist dann nach Bad Pyrmont, weil dort die politische Lage eine ganz andere war und man ihn dort wirklich willkommen geheißen hat. Das war also definitiv damals eben nicht so, dass irgendwo dort so viel Politik, so schlimme Politik im Prinzip im Gange war. Leider Gottes ist natürlich auch dort dann irgendwann der Nationalsozialismus eingekehrt, aber bis dorthin hat Pyrmont sofort funktioniert.
Mhm.
Es hat sofort funktioniert. Er hat also schon im ersten Jahr ging seine Patientenzahl wirklich steil nach oben und es wurde über alle Orte bekannt, dass dort eben therapiert wird. Sein erster Patient kam aus Schweden. Also ich meine, von Anfang an internationalen Flair und Charakter und damals war Pyrmont natürlich auch eine unglaublich schöne, blühende Kurstadt. Ja, das sieht man ja allein an den Gebäuden. Und er hat wirklich viel mitgemacht. Mein Großvater hat dann später natürlich übernommen, aber auch in Zeiten des Zweiten Weltkriegs, da wurde er dann enteignet. Dann kam dort eine Frauenklinik rein in die Gebäude damals. Und nach dem Weltkrieg, dieser Aufbau wieder, also all das, das war ja unglaublich. Und mein Großvater hat dann den jetzigen Standort der Klinik gefunden. Also früher war die Klinik rund um die Hauptallee.
Wollte ich gerade fragen, wo war sie
genau,
vorher?
Genau, ja. In mehreren Gebäuden lokalisiert. Und dann hat man eben, mein Großvater war ein Wünschelroutengänger,
mhm,
und hat die Energien des Ortes dort am Bomberg wahrgenommen und hat gesagt, hier soll stehen. Und das ist auch wirklich nach diesem geomantologischen Gesetzen ausgerichtet, der Altbau der Klinik. Man hat ein richtiges Energiezentrum, das haben wir tatsächlich letztes Jahr nachmessen lassen. Ist super spannend. Also das war sozusagen dieser von der Location her der Wechsel. Und
ja,
mein Großvater hat die Klinik und Pyrmont immer auch als Ganzes an dieser Verbindung gesehen, hat auch an das Potenzial des Ortes immer geglaubt, hat sich eingesetzt dafür, dass der Golfplatz gebaut wurde, hat das Casino damals angeregt, war sogar zeitweise Präsident des Pyrmonter Fußballvereins oder Spielervereinigung, heißt es ja. Der war wirklich so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen. Und hat wirklich ganz viel nach vorne gebracht, war sehr engagiert, aktiv in der Quäkergemeinde. Und dann hat 1994 mein Vater übernommen, also war schon lange in der Klinik tätig.
Hat er sich das auch so aussuchen können, wie du das konntest? Oder war das da eher noch so ein, du bist mein Sohn und du machst das jetzt? Oder hat er sich das auch so diese Leidenschaft, aus der Leidenschaft heraus gewünscht, ich möchte diese Klinik übernehmen?
Wahrscheinlich wurde weniger gefragt.
Ist auch so ein Generationsding, muss man sagen.
Ich glaube, ja. Ja, da magst du recht haben. Ja, tatsächlich habe ich ihm die Frage noch nie gestellt und muss das bei Gelegenheit mal nachholen.
Vielleicht hört er den Podcast.
aber ich glaube schon, er hat sich sehr engagiert dafür. Also er hat, ich meine, auch ihm hat einfach, ist Medizin einfach für ihn auch Leidenschaft, ja. Und er hat sich dafür sehr engagiert und hat eben auch wirklich auch da mit meiner Mutter das ja leidenschaftlich für 20 Jahre lang gemacht. Ne?
Ja, klar. Ja. Das ist. Sowas geht ins Blut.
Ja, absolut.
Kommt nach Pyrmont. Das Bad ist nichts für Wasserscheue. Hier kannst du trinken ohne Reue. Täglich 4 Liter sind nicht viel.
Und ich finde es halt ganz spannend, jetzt als vierte Generation das Unternehmen weiterführen zu dürfen und auch als erste Frau.
Ja, ist ja heute auch immer noch mal was. Also früher war es ja wirklich, ich glaube, früher wäre es gar nicht angenommen worden, genau, wenn das eine Frau Doktor gewesen wäre.
Ja.
Ja. Ist das fast ein Trend geworden? Kann man ja das so sagen?
Ja.
Also ich glaube, das hat euch auch gut in die Karten gespielt. Wobei früher war es ja, glaube ich, kein Trend und trotzdem ist es sehr gut angenommen worden. Ne?
Also ich glaube, die Auffassung, was Fasten bewirkt, hat sich ganz doll geändert. In Zeiten des Wirtschaftswunders kamen zu uns die Wirtschaftsgrößen und haben ihr Wohlstandspläuzlein verloren, ja, um im nächsten Jahr wiederzukommen mit demselben Anspruch.
waren diese Plauzen der großen Wirtschaftsbosse, oh, waren das entscheidende Meilensteine? wir können das auch anders benennen. Also wir können das auch Sixpack-Schutz nennen.
Also
so modern das ausgedrückt.
Waschbärbäuchlein.
Oder Waschbärbäuchlein. Waren das so Meilensteine oder was waren generell Meilensteine für euch als Buchinger Klinik?
Ach, Meilensteine tatsächlich. Auch immer wieder dieses, man musste sich ja wirklich manchmal durchkämpfen. Da war dann zwischenzeitlich wirklich so viel Dampf gegen das Fasten, dass das alles Hokuspokus ist so ungefähr und das macht doch eh nichts und totaler Quatsch und so eine Crash-Diät, damit nimmt man doch nachher nur noch mehr zu. So ungefähr. Diese Stimmen galt es ja wirklich zu widerlegen und von daher sind jetzt natürlich auch diese wunderbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Ja.
Was passiert eigentlich dabei? Das, was uns wirklich so Wind unter den Flügeln eigentlich gegeben hat, zu sagen, hey, wir sagen es doch jetzt seit 100 Jahren. Ja? Und wir sehen es jeden Tag bei unseren Gästen. Man sieht ja auch ganz klar, wie schaut es aus vom Gewichtsverlauf. Die meisten, die zu uns kommen, haben tatsächlich weniger. Also wenn jetzt wirklich das Gewicht im Vordergrund steht, da tut sich was. Da tut sich was und da ist eine gewisse Langfristigkeit. Und natürlich kämpfen wir so ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen, wenn man sich anschaut, was moderne Ernährung suggeriert. Iss so viel du willst und du wirst davon nicht dick werden. Und ha, wir machen uns einen tollen Freundschaftsabend mit 2 Tonnen Ferrero-Küsschen auf dem Sofa. Und
lecker.
Ich war. Also, das ist ja schon wirklich schwierig, wo man sieht, dass fast alle Kitas irgendwie nur von Caterern beliefert werden, wo natürlich das Monetäre ganz klar vorne steht und je günstiger, desto besser.
Da gab es auch eine Riesenentwicklung in den letzten Jahren. Also das Essen war ja eigentlich früher deutlich besser, weil es viel mehr Hausmannskost gab, deutlich weniger Fleisch.
Ja.
Das hat sich ja, also ja gerade in diesen Wirtschaftsboomer-Jahren hat sich ja erst die Massentierhaltung entwickelt. Das ist ja alles eine Entwicklung, die ihr quasi als Klinik auch mitgemacht habt. Ich denke mal, da werdet ihr wahrscheinlich eine Riesenentwicklung bei euren, also Gesundheit, also vom Gesundheitszustand her bei euren Patienten gesehen haben, oder? Oder sagt ihr auch Patienten zu euren?
Nee, tatsächlich nicht. Wir sind ja, also wir sagen tatsächlich Gäste.
Ja, ich habe es mir fast gedacht, ich war mir jetzt nicht sicher.
Ja,
okay.
Wir sagen tatsächlich Gäste, ja. Da haben wir tatsächlich sehr, sehr viel Entwicklung gesehen und vor allem, was ganz klar ist, es werden immer mehr chronische Erkrankungen, immer mehr Autoimmunerkrankungen, immer mehr Allergien oder Nahrungsmittelintoleranzen entstehen und auch natürlich eben die psychischen Erkrankungen nehmen einfach zu. Ja, also ich bin total gespannt auf die nächsten Auswertungen für die Corona-Zeit, was das eigentlich in uns gemacht hat. Ja, wir sind ja eigentlich Herdentierchen. Ja.
Wahnsinn, und auch absolut passend, was du sagst. Wir hatten ja, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, uns ein bisschen unterhalten, hatte ich ja erzählt, dass ich ganz aktiv in der Jugendarbeit bin und eben Gruppenhelfer in einem Feriencamp. Und was wir da an Listen bekommen, also wir bekommen ja von jedem Kind Gesundheitspässe und alle Kinder, die jetzt bei mir in der Gruppe sind, da studiere ich die sehr intensiv. Wir sprechen aber auch immer in den Gruppen zusammen, dass, falls es irgendwelche besonderen Auffälligkeiten oder Krankheiten bei Kindern gibt, dass da eben alle informiert sind, um einfach im Notfall das nötige Wissen zu haben, um den Kindern zu helfen. Und das ist Wahnsinn, was da alles auf den Listen draufsteht. Wie viele Medikamente da schon gegeben werden, bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich jetzt an meine Kindheit denke. Ja, ich glaube, wir haben so eine Fischölkapsel gab es regelmäßig mal, damit man diesen Lebertran-Geschmack nicht im Mund hatte.
Wow, super. Da waren aber deine Eltern fortschrittlich.
Ja, meine Mom immer schon sehr, kann man schon sagen. Und wenn die mal im Mund aufgegangen ist, dann, um Gottes Willen, das war wirklich keine schöne Erfahrung. Man hat es nur einmal ausprobiert, und wie schmeckt das denn? Du als Kind beißt man mal drauf und man hat sehr schnell gelernt.
Zurück.
Na, lässt man lieber. aber das ist schon echt eine interessante oder eine sehr kritische Entwicklung, die es gibt, wobei der Trend ja auch mittlerweile so ein bisschen, also die Leute haben ja schon begriffen, dass sie über die Ernährung viel machen können, und naja, ganz aktuell sind es ja auch die Preise, die Leute so ein bisschen zum Umdenken zwingen, weil ob man jetzt Fleisch, was vorher irgendwie 2,99 500 Gramm Hackfleisch, wenn ich da 7 Euro für ausgeben muss, das ändert natürlich auch die Ernährungsweise so ein bisschen. Vielleicht ist das ja auch wieder Trend, wieder so ein bisschen auf die alten Zeiten zurück, dass man eben mehr Natürliches ist und weniger Verarbeitetes.
Kommt nach für Mond, der grünen Stadt am Emmerstrande. Wir liegen wirklich nicht am Rande. Wir haben auch so manchen Reiz.
Ja, jetzt geht es sich ums Alter, Irena. Ich meine, man hört es ja an deiner Stimme, dass du jetzt keine 60 plus bist, sage ich jetzt mal. Du bist auch gerade normal. Schwanger hat sie ja vorhin verraten, und was waren denn deine Lieblingssüßigkeiten in deiner Jugend?
Also ich glaube, ich war immer schon ein Haribo-Fan und ich muss es echt sagen, Stork-Schokoriesen, diese...
Oh yeah.
Ja, mit diesem Karamellkern und dieser Schokoladenummantelung. Die fand ich tatsächlich echt gut.
Lecker, absolut. Was war deine größte Modesünde?
Also, ich glaube, ich bin so ein Miss-60-Teenager gewesen und, ja, Buffalos. Aber meine Eltern haben sich geweigert, die Buffalos zu kaufen. Es gab irgendwelche so... die so ähnlich aussahen, und die habe ich dann mit dem Edding bemalt.
Erklär doch mal für alle, was die Buffalos sind, bitte.
Das sind diese Plateauschuhe. Mein Vater bezeichnete sie immer als diese orthopädischen Schuhe. Und wie gesagt, das Ganze noch getoppt durch mein Anmalen mit dem weißen Edding. Also das war schon gigantisch, würde ich sagen.
Wir haben genau auf diese Schuhe bei der Frage getippt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir lagen mal ja genau richtig. Ja, jetzt geht es sich um das Fasten. Und da einfach mal diese Klischee-Frage. Ja, ist das einfach nur nichts essen und damit Diät? Uff, jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich eine.
Nein.
Aber damit haben wir gedacht, starten wir mal einfach in das Thema Fasten.
Das ist so ein bisschen genau der Unterschied zwischen Fasten und Hungern, ja. Fasten ist der freiwillige Verzicht auf feste Nahrung für eine bestimmte Zeit, ja. Und damit ist die Abgrenzung zum Hungern, was immer unfreiwillig ist und wo man eigentlich im Prinzip auch gar nicht weiß, wann das nächste Mal was kommt, eigentlich schon längst gegeben, ja. Also das heißt, diese Freiwilligkeit setzt auch diese psychische Dimension voraus. Ja, Fasten ist nämlich ein multidimensionaler Prozess. Es werden alle Ausscheidungsvorgänge des Körpers angeregt, aber eben auch die seelische Entlastung sozusagen.
Also nicht diesen Stress zu haben, ich verzichte gerade, weil ich weiß nicht, wann es das nächste Mal was gibt. Ich habe jetzt einfach Hunger, ich will essen, und weil das ist dann quasi raus.
Genau.
Okay, verstehe.
Und das ist total spannend. Also diese Phase der Umstellung, der Stoffwechselumstellung dauert ja 3 Tage. Wir machen zunächst einen Entlastungstag, dann wird abgeführt und dann kommen diese 3 Tage, wo sich der Körper umgewöhnen muss an eine neue Energiequelle. Normalerweise wird wird unsere Hauptenergiequelle immer über Kohlenhydrate, über Zucker abgedeckt. Und wenn aber dann nichts mehr kommt, steigt der Stoffwechsel um. Zunächst nimmt er kurzzeitig Aminosäuren und macht daraus Zucker und dann geht er an den Speck. Ja, und da wollen wir genau hin. Also sprich, es werden Ketonkörper hergestellt und die decken dann einen Großteil des Energiebedarfs des Körpers. Und die haben so viele wunderschöne Eigenschaften. Die sind antientzündlich. Sie machen die Gefäße ein bisschen weit. Das merkt man total auch im Gehirn. Deswegen hat man früher auch eine ketogene Kost bei Epilepsieerkrankungen bei Kindern ja immer ganz stark promoted. Und das ist eben, also Ketonkörper, sie machen ein bisschen glücklich, sie sorgen dafür, dass wir diese Fokussierung haben im Fasten. Sie sind aber eine etwas langsamere Energiequelle. Okay. Also sprich, der Zucker ist so ein bisschen Kühlschranktür auf, Kühlschranktür zu, also direkt da, du kannst es sofort essen. Die Ketonkörper ist eher so, du gehst jetzt erstmal in den Keller, dann öffnest du den Tiefkühler, okay. Du holst den Braten raus und dann musst du erstmal auftauen. Ja? Also, und das ist auch diese Gewöhnungszeit, die wir uns nehmen müssen. Und eine Riesenchance, denn wie häufig ist das so, dass körperliche Symptome sehr häufig als negativ wahrgenommen werden, aber der Körper ist dein Freund, der will, dass es dir gut geht, ja? Also von daher da mal drauf zu hören und zu sagen, hey, gerade bin ich einfach mal ein bisschen langsamer, mach mal ein bisschen Suche, nimm dir die Zeit, leg dich vielleicht mal hin, mach ein Mittagsnickerchen und dann guck mal, wie es dir geht, dann geh in Dr. Wald hinein, der macht den Rest, ja? Also
dass das im Alltag also wirklich auch zu kurz kommt. Ne?
Richtig, genau das. Und danach folgt eine wundervolle Fastenphase, wo du teilweise so ein bisschen durch Höhen und Täler gehst. Manchmal ist deine Energie zum Bäume ausreißen und du kannst eine 10-Kilometer-Wanderung machen. Und am nächsten Tag brauchst du einfach ein bisschen Entspannung und Sauna, vielleicht eine Massage oder irgendetwas zum Regenerieren. Die Gefühle sind da, aber auch die Bedürfnisse, die körperlichen, sind voll im Vordergrund. Und du lernst halt eben da auch deinem Bauchgefühl zu folgen. Und
das heißt, ihr habt gar nicht so einen festen Plan, wenn man kommt, sondern ihr guckt quasi von Tag zu Tag, was können wir dir heute Gutes tun?
Ja, also wir wissen ja ungefähr, in welcher Phase du bist und können dir da schon Dinge bereitlegen und können sagen, okay, das und das passt. Jeder bringt ja auch sein Päckchen mit, warum er fasten möchte. Ja, der eine braucht diese berufliche Auszeit und sagt, ich möchte einfach mal wieder zu mir kommen. Mhm. Der nächste merkt, mein Blutdruck geht die ganze Zeit hoch, was ist denn da eigentlich los? Ja. Der dritte sagt, also irgendwie meine Geduldsfäden, die werden immer dünner, ja, und so weiter und so fort. Also die Beweggründe, oder der vierte kommt mit chronischen Schmerzzuständen. Die Beweggründe sind unterschiedlich und adaptiert an das, was wir Ärzte im Vorgespräch erheben, im Aufnahmegespräch, in der Aufnahmeuntersuchung, machen wir so ein Konzept, ja, für dich, ganz individuell. Und dann geht es wirklich so ein bisschen darum, was möchtest du, ja, und wir haben unterschiedliche Tagesprogramme, das wechselt jeden Tag und da schaust du wirklich ganz individuell, wie geht's mir denn heute eigentlich, worauf habe ich wirklich Lust, und nur weil du am Vortag Lust hattest, zum Showkochen zu gehen oder zur Lehrküche, wie bei euch, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass es vielleicht zwei Tage später immer noch so ist, also von daher dieses auch so ein bisschen die Chance zu haben, du musst hier nicht performen, ja, du bist nur du und du bist nur dir und deiner Gesundheit, deinem Wohlbefinden verpflichtet, ja.
Jetzt sagtest du vorhin ja, dass es ganz früher bei deinem Urgroßvater so war, dass es da wirklich nur Wasser und Tee gab.
Ja.
Wo ist denn da heute der Unterschied?
Also mein Urgroßvater, wie gesagt, hat in der Zeit gab es im Prinzip sicherlich viele unterschiedliche Formen des Fastens, aber das war die gängigste damals zu der Zeit in Deutschland. Und er hat dann angefangen zu merken, okay, aus seiner eigenen Fastenerfahrung, hey, das ist ganz schön anstrengend, ja. Und wenn man so viel schwitzt etc., was braucht man? Elektrolyte. Also der Gedanke an die Brühen, das ist unersetzlich. Also die Brühen machen wirklich auch ich sage immer, Säfte musst du nicht haben, aber diese Brühen sind unersetzlich, weil die haben die Mineralien, die du sonst deinem Körper nicht zuführen kannst. Ja? Und dein Körper braucht Salze, um zu funktionieren. Und das Zweite ist, dass wir einen Saft hinzugeben, und das ist nicht viel, ja. Aber er hat eben diese frischen Vitamine, Antioxidantien und eben auch so einen kleinen Tuck an Kohlenhydraten. Und dann ist es halt eben auch so schön, weil bei uns können die Menschen ja fasten bis ins hohe Alter, ja. Mhm. Und dieser kleine Tuck an Kohlenhydraten verhindert auch immer, dass der Körper dann doch wieder auf so eine Proteinkomponente zurückgreifen würde, ja. Also das heißt, das, was wir halt eben sehr häufig beobachten, ist, dass zu keinem nennenswerten Muskelverlust kommt. Und das ist ja genau das, was du haben möchtest.
Vorurteil auch,
ja,
ne?
Ja, absolut.
Du sagtest gerade Antioxidantien. Das ist ja ein Wort, was man ganz oft hört. Was sind Antioxidantien?
Also Alterung ist ja Oxidation.
Ja. Ah, okay. Jetzt, ja.
Also, ne? Und daher sind das einfach Stoffe, die hindern, dass unsere Zellen Schäden im Prinzip im Laufe des Lebens erhalten. Überall müssen wir ja vorstellen, unsere Zellen da drin sind Mitochondrien, unsere Kraftwerke, und die machen ja irgendwie zigtausend Mal am Tag eine Knallgasreaktion. Da ist so viel Potenzial an Schädigung im Prinzip. Mhm. Und daher brauchen wir immer, um die Balance zu halten, Stoffe, die gegenregulieren können, die freie Radikale abfangen können, die bei solchen Reaktionen entstehen, ja. Und genau das ist sehr häufig außerhalb der Balance. Man spricht ja eben auch gerne von Silent Inflammation, also sprich einer so vor sich hin brodelnden Inflammation, Entzündungsreaktion im Körper, die wir gar nicht spüren. Was wir spüren vielleicht ist, dass wir leichter ermatten, ermüden, dass unsere Konzentrationsfähigkeit nicht so hoch ist, wir häufiger mal Kopfschmerzen haben, wir sportlich gar nicht mehr leistungsfähig sind wie früher etc. Das sind so kleine Dinge, die vielleicht Richtung Silent Inflammation deuten können, und wie gesagt, genau dem setzt das Fasten etwas entgegen. An für sich das Fasten schon, ja, weil es in Studien eben zu sehen ist, die Lipidperoxidation nimmt ab, also dass überhaupt Dinge oxidieren und Alterungsprozesse ablaufen, nimmt ab, aber eben auch die Antioxidantien, die Radikalfänger sozusagen, werden hochgeschraubt im Fasten. Das heißt, das ist eh schon ein antioxidativer Prozess, und wir geben eben nochmal ein paar Schutzfaktoren hinzu durch frische Gemüse und Obstsäfte. Das finde ich wunderschön. Wie gesagt, das vitalisiert auch so ein bisschen. Wir machen das immer Mittag. Das heißt, da, wo wir vielleicht für die Nachmittagswanderung noch ein bisschen Power benötigen, und am Abend gibt es was Warmes. Also
ein richtiges Highlight. Und das schätzt man dann als Gast bei euch richtig.
Völlig.
So, boah, geil, jetzt gleich gibt es endlich wieder einen Saft. Und, also.
Und weißt du, was man am meisten schätzt, wenn endlich wieder Texturen da sind? Also wenn das Fastenbrechen ansteht und wir diesen Apfel vor uns haben, ja. Das ist einfach ein Highlight.
Neue Wertschätzung auch wahrscheinlich.
Exakt. Die Sinne werden während des Fastens hochgefahren. Wir erleben das wirklich wie so eine Geschmacksexplosion. Ja, und da kann man richtig meditativ dran gehen. Also jeder hat ja so seinen Grund zum Fasten. Und ich finde, das Fasten ist immer auch gerade am Anfang ein Zeichen des Loslassens, ja. Wir müssen abführen, dann müssen wir auch loslassen. Wir müssen von Tagesabläufen und Struktur, die das Essen ja immer gibt, loslassen. Wir müssen von dem loslassen, was eigentlich überflüssig geworden ist, ja. Von den Pfunden, die nicht zu uns passen, über Vorstellungen, über Glaubenssätze. Das Leben ist ja ein Selbstgespräch, ja.
Ja.
Das ist eine wundervolle Zeit, um wieder zu entdecken, was wirklich ist, ja. Und das Fastenbrechen ist eben genau dieses wunderschöne, dieser Neubeginn, ja, diese Wiedergeburt, dass du eine neue Chance hast, bewusster mit dir umzugehen, mit deiner Umwelt, mit dem Essen umzugehen.
Jetzt sind das ja Dinge, die du jeden Tag in der Klinik oben erlebst.
Ja.
Wie oft erlebst du es? Also wie oft fastest du im Jahr?
Ja, also wenn ich gerade nicht schwanger bin, 2 bis 3 Mal im Jahr. Ich brauche das richtig. Ich bin leider, obwohl ich echt ein Matschkind war und immer mit Pferden zusammen war, bin ich leider so ein Allergietyp.
Ja, okay.
Und von daher brauche ich das. Ich habe einen richtig dicken Heuschnupfen, der auch noch so komplett von Frühblüher bis Spätblüher im Prinzip ist für mich, für alles was dabei. Und um das im Griff zu halten, bin ich einfach gewohnt, im Frühjahr zu fasten, bevor der richtige Peak losgeht, dann kann ich halt eben auch wirklich für die nächsten 2 Monate komplett auf meine Antihistaminika, die mich immer so ein bisschen zum Zombie machen, verzichten.
Die ermüden ja unglaublich.
Ja. Genau. Und dann brauche ich auf jeden Fall einmal noch Fasten so Richtung Herbst, mhm, wo ich einfach so ein bisschen für mich so rekapituliere, wo stehe ich eigentlich gerade im Leben und wie geht's mir damit und ja, so diese ganzen Fragen einfach nochmal stelle und so ganz in mich gehe. Und das liebe ich total. Das ist also mir fast das liebste Fasten und manchmal zwischendurch noch, wenn es mich einfach so packt, ja, also ja. Wie gesagt, da gibt es immer so Möglichkeiten und ich habe das, also wie gesagt, aber diese 2 Dinge sind echt so ein Muss für mich, ja, ja. Und ich habe damit so viel gute Erfahrungen, weil also da einfach auch bei mir wirklich immer so ein Potenzial für Allergien, für merkwürdige Autoimmunerkrankungen und ich weiß nicht, was war alles dabei und mit seitdem ich das mache, ist eigentlich alles wunderbar.
Kommt nach Pyrmont, wird es am Bundeltag-Duenten, triffst du vielleicht einen Prominenten, der holt hier ganz inkognito.
Welche Arten von Fasten kennst du alle und was hältst du davon? Und vor allem noch eine Frage auf deine Antwort jetzt vorhin. Machst du das Ganze im Alltag, also in deiner beruflichen Funktion als Chefärztin und ja, Leitung der Klinik, oder nimmst du dir dann wirklich auch die Auszeit und sagst so, ich habe jetzt hier eine Vertretung oder habe einen, ja, zweiten Chefarzt hier, der mich jetzt vertritt, und ziehst du dich dann auch wirklich raus oder machst du das dann wirklich so nebenbei?
Nein, also dafür ist das Team einfach auch zu eng. Also ich nehme mich da raus. Und zwar zur Hälfte. Also, mhm, ich mache dann eine kleine Sprechstunde. Ich plane das wirklich und mache dann beispielsweise nur vormittags Sprechstunde und habe dann den Nachmittag für mich. Es ist, da ich das ja schon so lange mache, ist das für mich wie so ein Urzustand, wo ich, mhm, total happy und zen bin. Mein Mann fragt mich auch mal, wie machst du das? Weil natürlich sitze ich dabei, ich mache den Kindern Essen und so weiter und so fort. Die ganzen Familienabendessen oder Mittagessen etc. Sachen finden ja trotzdem statt. Aber ich bin dann so, ich ruhe dann so in mir und ich bin ganz happy damit. Ich nehme mir meine Zeit für mittags für einen Leberwickel und etc. pp. Einläufe und so weiter und so fort. Ab und zu gönne ich mir dann sogar noch eine Massage. Also wie gesagt, ich versuche mir da Freiräume zu lassen und trotzdem, weil es eben für mich so ein Heimatzustand ist, kann ich das echt ganz gut machen, auch so mit Familie versorgen. Ich würde es nicht vorschlagen für jemanden, der das zum ersten Mal macht oder meinetwegen zum zweiten Mal und der eben nicht diesen Luxus sich gönnen kann, so zur Hälfte raus zu sein, mhm, und sich dann selber noch die Brühen kochen muss und die Säfte pressen und so weiter und so fort. Das muss ich ja alles nicht. Ja.
Ja.
Und da, also wie gesagt, Hut ab vor denen, die das zu Hause schaffen. Ich finde, da bleibt häufig dieser entspannende Effekt und dieses zu sich kommen und diese Atempause im Leben wirklich zu spüren, bleibt gerne
kurz
mal auf der Strecke.
Okay, war interessant auf jeden Fall. Das hat mich jetzt auch nochmal brennend interessiert, wie du das in deinen Alltag integrierst.
Ja.
Und jetzt nochmal zur Frage zurück.
Genau,
Arten des
die Fastenarten.
Fastens. Genau.
Also, letztendlich ist ja Fasten nur so definiert, dass du irgendwas weglässt. Du kannst also Digital Detox machen, ja, also wo du wirklich dir eine bewusste Zeit nimmst, wo du weg von Social Media, Handy weg, Computer weg, etc., keine Zeitung lesen. Sensationell. Einfach mal, um wirklich so ein bisschen abzuschalten.
Oh, ganz gruselig, ja, die Vorstellung, muss ich ehrlich sagen.
Die Augen weiten sich. die nächste Möglichkeit sind natürlich diese religiösen Fastenarten, ja, Ramadan-Fasten, wo ja wirklich komplett von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts gegessen, nichts getrunken wird und dann eigentlich traditionell wird in der Nacht nur 3 Datteln, ganz,
ja,
wenig, aber ausgelebt wird es ja durchaus anders. dann eben in der Nacht zugeschlagen. Die christliche Fastenzeit, da darf sich ja selber so ein bisschen jeder definieren, wie er es macht. Egal welche Weltreligion, es gibt eine Form des Fastens. Ja? Wozu wurde das genutzt? Vor allem natürlich darum, um zur Besinnung zu kommen, Buße zu tun, Demut zu zeigen vor dem Großen, was da oben ist, aber auch in Kontakt mit sich und seinem Gott zu kommen. Es gibt Fastenarten, die unserer ganz relativ ähnlich sind, sagen wir mal so, Schrotkur, Meier etc. Ja? Es gibt das intermittierende Fasten, wo man sagen muss, das ist eine tolle Sache für den Alltag, wenn es keinen Stress verursacht. Also für alle intermittierendes Fasten, es kann 16-8 sein, dass du 16 Stunden nichts isst und dann eben alle Mahlzeiten auf diese 8 Stunden verteilst. Das kann aber auch sein, dass du 2 Tage in der Woche hast, wo du eben maximal 500 Kilokalorien zu sich nimmst. Das sind sehr, sehr schöne Sachen, um so ein bisschen in diese Ketose zu kommen, um die Autophagie anzuregen, ein Zellreinigungsmechanismus. Man sagt, bei Menschen ab 48 Stunden geht das so richtig los mit diesem Zellreinigungsmechanismus, wo wirklich Müll entsorgt wird, die Zelle schaut, kann ich noch irgendwas recyceln etc., wo eben, das ist der beste Schutz für Entartung, also Krebsentstehung, Viren, Bakterien etc. Also
das heißt, ist so, die Zelle geht ja, okay.
Hintergrund zwischen 16 und 8. Ab 16 geht es so ein bisschen
los. Ach Gott, ich habe zu wenig, was kann ich jetzt noch verwerten? So
genau,
ungefähr.
Genau. Ja. Beziehungsweise, hey, von außen kommt gerade nicht so viel Nachschub.
Was habe ich im Inneren?
Was im Schrank? Was gibt der Kühlschrank her? Genau.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Sensationell, weil ansonsten vermüllen wir. Ja, und dann sind sowas wie neurodegenerative Erkrankungen. Das ist alles, da ist die Autophagie dysreguliert. Ja, Tumorentstehung. Also neurodegenerative Erkrankungen, Demenz zum Beispiel, Parkinson. Ja, das meine ich damit. Das ist so der Hintergrund, der wissenschaftliche Hintergrund für intermittierendes Fasten, weil es so ab 16 Stunden so langsam ordentlich auf Hochtouren läuft. Wie gesagt, ab 24, 48 Stunden circa läuft es richtig wie geschnitten Brot. Und deswegen eine tolle Sache für Leute, die das in den Alltag integrieren wollen, wenn es eben nicht zu stressig ist, weil Stress erhöht wieder unser Cortisol-Level und Cortisol hält das Fett in den Zellen, das heißt, wir nehmen nicht ab. Ja, also für alle, die unter intermittierenden Fasten nicht abnehmen konnten, das ist der Grund. Ja, dann würde ich einfach sagen, macht ein bisschen, geht zurück, ja, macht vielleicht nur 14 Stunden oder 12 Stunden Fasten, ja. Erstmal da gucken, wie geht's mir auch mit Zyklusstörungen etc., hormonellen Problemen, würde ich wirklich vorsichtig sein, was das intermittierende Fasten anbelangt, ja, aus genanntem Grund. Und dann gibt es noch alle möglichen Sachen, dass du Fasting-Mimicking-Diets machst. Da sind ganz viele Anbieter mittlerweile auf dem Markt. Also die schicken dir deine Fastenbox nach Hause. Und im Prinzip ist es so, dass die dir was schicken, was dich vor allem in der Ketose hält. Also wahrscheinlich, wenn du dich selber gut auskennst, dich gut informierst, könntest du so einen fastenähnlichen Zustand auch erreichen, wenn du dich relativ stark ketotisch ernährst, also sprich Kohlenhydrate auf ein Minimum zu reduzieren, ja, unter 30 Gramm pro Tag, dann bist du echt safe in der Ketose. Auch da wird die Autophagie angekurbelt und das ist sicherlich auch eine Form des Fastens, ja.
Und eine Alternative ist jetzt so eine Box nicht für einen Aufenthalt bei euch, nehme ich an.
Eine Box ist eine Box. Die ist nicht interaktiv. Die ist nicht so, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, wie geht's dir eigentlich heute? Was liegt dir auf dem Herzen? Also die kann nicht individuell sein. Ja. Die kann nicht auf diese Dimension eingehen. Und das ist etwas, was viele eben erleben, dass die dann, wenn die zu Hause fasten, sich mit dieser seelischen, geistigen Dimension, dass die entweder komplett zu kurz kommt oder sie sich eben allein gelassen fühlen. Ja? Und genau das ist das, wo ich sage, das ist auch unsere Stärke. Ja? Das Zuhören, das Empathische, das wirklich Umsorgen.
Das Gesamte, inklusive des Ortes.
Ja, das umsorgt werden, wirklich auch loslassen können, weil hey, Profis sind rund um dich herum und die helfen dir, ja, dass du dein Ding durchziehen kannst, dass du deine Ziele erreichst. und eben nicht, oh Gott, jetzt habe ich so bohrende Kopfschmerzen, was mache ich jetzt eigentlich?
Ist das gerade normal? Was passiert hier eigentlich?
Genau, was passiert
dir
eigentlich? Ja,
das, was du gerade sagtest, dieses erste Mal, das muss einfach begleitet werden, und darauf die Male kann man dann oder.
Es kommt drauf an, wie gesagt, was ist deine Zielsetzung?
Was bist du für ein Typ wahrscheinlich auch?
Genau,
ne?
Was bist du für ein Typ? Was ist deine Zielsetzung? Welche Vorerkrankungen hast du? Ja, weil wenn Vorerkrankungen da sind, dann gehörst du einfach in professionelle, in ärztliche Hände.
Ja.
Ja, Punkt. Weil Fasten ist ein echtes Power-Tool und alles, was Power hat, das wissen wir von Spider-Man, hat eben auch echt Risiken oder beziehungsweise eine große Verantwortung. Ja?
Ja.
Und die sehe ich halt eben immer wieder zu kurz kommend, wenn das Ganze online begleitet wird oder ambulant. Ja? Also für alles gibt es seine Berechtigung. Und jeder, ich meine, wir sitzen alle im selben Boot. Jeder, der Fasten anbietet, der ist überzeugt davon. Der tut das, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Aber wie gesagt, du hast eben, wenn du zum Beispiel online etwas anbietest oder einfach nur eine Box versendest, null Kontrolle darüber, wie es dem Menschen damit wirklich geht.
Kommen wir noch zum besten Zeitpunkt. Gibt es so einen Zeitpunkt, wo du sagst, das ist jetzt der richtige für dich zum Fasten?
Also meine Zeitpunkte habe ich ja gerade schon erwähnt.
Hast du dort ja zu erklärt, das war ja allergiebedingt.
Genau, also ich finde eben, es muss genau in diese, also es kommt auf die Lebensphase an. Manchmal brauche ich ja auch wirklich genau diese Atempause, von der wir vorhin gesprochen haben. Mal durchzuatmen und zu wissen, hey, wo bin ich eigentlich gerade, ja?
Ja.
Wie einmal aus diesem Hamsterrad raus. Und das kann das ganze Jahr sein. Aber wenn du mich so fragst, ich finde es mega schön. Ich bin kein Typ für Neujahrsvorsätze, ja. Ich finde irgendwie, das macht immer so die Latte so hoch und dann ist es auch leicht, die einfach wieder fallen zu lassen. Aber die Motivation, diese zu nutzen für so einen Neuanfang, das finde ich großartig. Und auch dieses in den Herbst-Winter nochmal. Fasten macht ja auch ganz viel, ist ja immunmodulatorisch und kann ganz toll eben auch auf die Abwehrkräfte wirken. Auch da wieder so ein bisschen.
Fast gedacht, dass der Herbst jetzt als Empfehlung kommt.
Ja. Es ist eine super Zeit.
Auch eigentlich eine schöne Zeit, weil ich glaube, rein von der Natur ist der Körper im Herbst eher so, ich möchte jetzt deftig und ich möchte jetzt Kalorien und ich muss jetzt was bunkern für den Winter, obwohl er ja im Winter eigentlich genug bekommt heutzutage. Ja. Und ich glaube, so ist das ja von der Natur her vorgesehen. Ich glaube, das ist eine ganz gute, also kann ich mir auch super jetzt persönlich vorstellen.
Total.
Dass wenn man derzeit mal so ein bisschen reduziert ist, dass der Winter dann auch deutlich entspannter und angenehmer wird.
Ja, absolut, absolut. Auch alleine die Diskussion Plätzchen, ja, nein. Wenn du mehr bei dir und bei deinem Bauchgefühl bist, und das sagen uns alle, die bei uns sind, die ersten 3 Monate, danach fällt es so leicht, sich gesund zu ernähren. Und dann eben auch ganz klar bei sich zu sein und zu sagen, hey, ich genieße jetzt einmal das. Aber ich brauche es nicht in der Schreibtischschublade und als emotionales Pflaster zwischendurch oder ähnliches, ja, weil die Schwiegermutter wieder nervt oder was auch immer.
Ich muss gerade total grinsen eben. Wir haben einen neuen Azubi in der Therme, der auch ja heute zumindest auf der Titelseite vom Kurjournal drauf ist. Nicht unbedingt zur Ausstrahlung, aber auf jeden Fall damit abgebildet ist. Und der hat heute sozusagen Einstand so ein kleines Schälchen vorbeigebracht. Fand ich super nett. Und wenn er das jetzt hört, dann nochmal an der Stelle Dankeschön. Mit Keksen. Die stehen gerade auf meinem Schreibtisch. Deswegen musste ich gerade unheimlich grinsen. Finde ich wahnsinnig interessant. Ganz, ganz viel rund ums Fasten. Und ich glaube, ja, wir sind jetzt von der Zeit her. Ich gucke jetzt mal gerade zur Regie rüber. Er zeigt auf die Uhr. Wir haben jetzt schon wahnsinnig viel besprochen. Ich fand es unglaublich interessant und habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, liebe Verena. Besuch aus Düsseldorf in Bad Pyrmont. Was macht ihr zusammen hier im Ort?
Also ich glaube, wir würden, weil momentan kriegen wir meistens Besuch mit Kindern. Das heißt, wir würden einen Schwenk durch den tollen Tierpark machen.
Ja.
Ja, weil es einfach so schön, da ist man so nah an den Tieren. Gegebenenfalls eben den Kurpark uns angucken, weil auch der ist einfach traumhaft schön. Und vielleicht dann noch so zum Ausklang einmal die Wasser durchprobieren, da müssen alle einmal durch. Und dann wieder nach Hause laufen. Das würde ich, glaube ich, machen.
Verrätst du deinen Gästen, dass es salzhaltiges Wasser gibt? Oder guckst du dir gerne die Gesichter der Gäste an?
Ich lasse sie einfach probieren. So viel Spaß muss sein.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe PürmunterInnen, das war Verena Buchinger. Heute in der zweiten Staffel, erste Episode. Und liebe Verena, war ein super interessanter Podcast. Vielen Dank an der Stelle schon mal.
Danke dir. Das hat mir wirklich Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich habe auch gemerkt, dass ich schon ein bisschen eingerostet bin über den Sommer und jetzt so langsam wieder in den Redefluss reinkomme. Und heute hattest du den ganz großen Redeanteil. Fand ich super, super, super spannend. Ja, mach mir jetzt auch definitiv über mein eigenes Fasten mal Gedanken, weil gerade die Kekse auf dem Schreibtisch, ja, ich glaube, die kann ich auch gut an die Kollegen weitergeben, wobei ja die natürlich auch nicht nehmen sollen. Nee, Spaß beiseite, man muss ja, denke ich, mal auch mal genießen können.
Exakt, Genuss ist so unendlich wichtig. Und deswegen ist das Fasten so schön, weil da hat man diese kleine Phase der Askese und dann schmeckt alles besonders gut.
Und das waren super Schlussworte, liebe Verena. Ja, schön, dass du da warst und jetzt fürs nächste Mal, liebe PyrmonterInnen, wird es wieder interessant hier beim ersten Bad Pyrmonter Podcast. Ich bin Christian Gedig. Das war die erste Episode in der zweiten Staffel und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Kommt nach, ihr kommt schon nicht zum WhatsApp-Schreiben, weil wir dir hier die Zeit vertreiben.